Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche.
Willkommen zu Auf Baukurs. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade in vielen Regionen diskutiert wird: der Hamburger Baustandard. Und es ist die Frage hier aufgetreten: Kann das ein Vorbild für Tirol sein? Meine Gesprächspartner heute sind Landesinnungsmeister Patrick Weber und Michael Munzke, der extra für uns aus Hamburg angereist ist. Ich darf Herrn Munzke mit einem Satz vorstellen. Herr Munzke ist erster Baudirektor und Leiter des Amts für Bauordnung und Hochbau in der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen. Herzlich willkommen, Herr Munzke.
Dankeschön.
Und wie so oft bei uns ist Patrick Weber Landesinnungsmeister der Landesinnung Bau in Tirol, planender Baumeister und führender Bauexperte in Tirol.
Herzlich willkommen.
Patrick, welches Signal zeigt dir aktuell den größten Druck? Die Baukosten, die Finanzierung oder die Standards?
Das ist ein bisschen je nachdem, wen man fragt. Den größten Druck sehe ich im Moment schon in der Kombination aus Baukosten und Finanzierungskosten. Die Finanzierungskosten sind zwar wieder etwas zurückgegangen, wir haben aber in Österreich immer noch das Thema mit dem schweren Zugang zu Wohnbaufinanzierungen. Und die damalige KIM-Verordnung, im Grunde sind die Regeln ähnlich geblieben. Das erschwert schon für sehr viele die Finanzierung von Wohnraum. Und wir haben natürlich schon eine Sammlung sehr vieler verschiedener Themen, die zu teuren Wohnraum führen. Unter anderem eben auch die zum Teil schon überzogenen Standards, die wir einfach baulich umsetzen müssen und die irgendwer bezahlen muss. Und das haben wir inzwischen aus meiner Sicht schon etwas übertrieben, so dass man da ohne weiteres wieder zurückkommen könnte. Deswegen freut es mich auch sehr, dass sich der Herr Munzke den weiten Weg von Hamburg auf sich genommen hat und uns heute ein paar Einblicke in den Hamburg-Standard geben wird. Ich habe ja nur aus dem Internet die Unterlagen gelesen und da sind sehr interessante Ansätze. Das Ganze wird auch im Hamburger Standard ganzheitlich betrachtet. Nicht nur die technischen Standards werden durchleuchtet, sondern auch der Prozess, der Planungsbereich und auch beschleunigte Verfahren. Also das sind schon alles Themen, die wir in Tirol und in Österreich uns auch ansehen müssen, um das leistbare Wohnen, wie man so schön sagt, wieder für mehr Menschen möglich zu machen.
Herr Munzke, was war in Hamburg konkret der Auslöser für den Gedanken, dass man einen Hamburger Standard überhaupt entwickelt? Wurde Wohnen konkret unleistbar?
Ja, das ist so. Wir haben faktisch eine Art Marktversagen. Das kann man ziemlich gut datieren. Mit dem Ukraine-Krieg, den Lieferengpässen, Baupreise extrem angestiegen. Dann gab es einen Sprung bei den Zinsen, gar nicht so groß, aber die Summe macht es am Ende. Wir hatten vorher schon ganz anständige Baupreise. Die haben sich also so schrittweise schon aufgebaut, aber dann hat es wirklich eine Wahnsinnskurve nach oben genommen. Etwa Ende 2022 hat sich das richtig deutlich bemerkbar gemacht.
Dazu stellt sich mir die Frage, ich glaube, ich bleibe jetzt hier aber beim Herrn Munzke. Was hat denn da am stärksten gebremst? Verfahren, Auflagen, Komfortstandards oder schlicht auch das Risiko? Haben Sie da eine Antwort für uns?
Da hat sich schon ein bisschen was aufgebaut über die Jahre. Das hat natürlich einmal was mit unseren Standards und unseren Vorschriften zu tun. Ich habe dann ein schönes Beispiel. Wir haben ein Baugenehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung. Ich mache ja auch Ordnungsrecht. Da werden praktisch alle Vorschriften geprüft, die man so bei so einem Vorhaben beachten muss. Und als wir das vor etwa 20 Jahren angeführt haben, hatten wir ein Paper dazu, das hat vielleicht 10 Seiten umfasst. So, und das Paper, das schreiben wir ja fort und das hat heute über 20. Man sieht also, wir haben einen deutlichen Zuwachs einfach an Anforderungen über die letzten 20 Jahre. Und dann kann man sich noch eine andere Kurve angucken oder auch eine Linie. Und das ist die Verfahrensdauern, die so eine Baugenehmigung benötigt. Als wir genau dieses Verfahren eingeführt haben, haben wir dafür gut 3 Monate gebraucht für so ein Genehmigungsverfahren. Behörden noch beteiligt und dann gab es die Baugenehmigung. So, und heute sind das aber mehr Behörden. Heute beteiligen wir annähernd 10 Behörden. Eine Baugenehmigung braucht 6 Monate. Und das hat sich einfach über die Zeit aufsummiert.
Patrick, was sagst du zu den 3 Monaten bei Einführung und 6 Monaten heute?
Ja, sicher. Die Frage, von welchem Verfahren man spricht, wenn ich rein das Baugenehmigungsverfahren hernehme, dann haben wir schon Gemeinden, das ist bei uns gemeindemäßig ziemlich unterschiedlich, die das in 3 Monaten ohne weiteres schaffen. Und wir haben dann Gemeinden, die brauchen nicht nur die 6 Monate, die bei uns laut Gesetz vorgegeben wären, sondern die brauchen weit länger. Man kann sich dagegen auch nicht wehren. Nur das Thema bei uns ist im Moment eher die Verfahrensdauer. Es werden immer Unterlagen nachgefordert. Das heißt, ich gebe eine Einreichung ab, dann dauert es 2 Monate, bis sich die Behörden das anschauen. Dann kommt eine Behörde nach 3 Monaten drauf, sie hätten gerne noch diese und jene Unterlagen dazu, dann werden die nachgeliefert und dann kann es passieren, dass das Projekt dann wieder neu startet und die Zeit wieder neu zu zählen beginnt und dann kommt 1 Monat später eine andere Behörde drauf und verlangt wieder was Neues. Das müssen wir natürlich abstellen, das kann so nicht sein, wie das Land vorgesehen hat. Sollte wirklich eine Feststellung innerhalb kürzester Zeit möglich sein, ob alle Unterlagen für ein Verfahren vorliegen. Und nach dieser Bestätigung sollte wirklich der Zeitrahmen fixiert werden, mit zum Beispiel 3 Monaten, mit denen könnte man schon leben. Aber das sollte das Bauverfahren wirklich in 3 Monaten abgewickelt werden. Schwieriger und länger wird die ganze Geschichte bei uns, wenn es einfach um das Thema Umwidmung, Bebauungsplan und so weiter geht. Weil wenn es um Umwidmungen oder Flächenwidmungen geht, dann hat man das sowieso derzeit gar nicht am Fokus, wie lange das dauern kann. Und Bebauungspläne dauern unter Umständen auch viel zu lang. Also das ist das Thema, oder das sind die dem Bauverfahren vorgelagerten Verfahren, die am schwierigsten in den Griff zu kriegen sein werden.
Darf ich dazu etwas sagen? Weil das Thema Vollständigkeit von Bauvorlagen, das haben wir gleichermaßen, nicht? Wir haben halt alle sehr fortschrittliche Vorschriften, die in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren, soll ich in Hamburg die Baugenehmigung nach 2 Monaten bekommen. Der ist sogar mit einer Fiktion versehen und in so einem konzentrierten eben auch nach 3 Monaten, nicht? Und die Behörden schaffen es aber nicht in der Zeit. Die schaffen es nicht und dann hat man halt diesen Schlüssel der Vollständigkeit. Einerseits ist es ein professionelles Verfahren. Wir haben einen Architekten, der regelmäßig vorgeschrieben ist. Gleichwohl sagen mir natürlich auch die Bauaufsichtsbehörden, die Unterlagen sind häufig nicht so toll, wie sie sein müssten, nicht? Und insofern muss man eben auch darüber sprechen, wie startet man so ein Verfahren. Ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? Wenn wir schneller werden wollen, müssen wir uns zu einem sehr frühen Zeitpunkt darauf verständigen, was braucht es eigentlich bei so einem Vorhaben, was ist da der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist auch ein bisschen Kulturwandel, weil wir kommen aus so einer Welt, wo wir die Bauherren ja regelmäßig dahingehend beraten, ja, stellen Sie mal einen Antrag, nicht? Dann ist man in so einem formellen Verfahren. Aber häufig ist es eigentlich besser, mal vorher zu reden. Das hilft.
Sehr gut. Jetzt sprechen wir über den Hamburger Baustandard und ich hätte jetzt eine Bitte. Können Sie in einem Satz uns sagen, Herr Monske, was ist der Hamburger Baustandard und was ist er eindeutig nicht?
Ja, zunächst mal ist der Hamburger Standard wie so eine Art Baukasten zu sehen. Da können Sie sich was rausgreifen. Da haben Sie Beispiele, wo man Kosten mit sparen kann. Es ist nicht nur so eine Art Tool, es ist auch eine kulturelle Lösung. Es ist eine Art und Weise, wie ich zusammenarbeite. Es geht ja nicht nur um Standards, sondern es geht auch um Prozesse und da kommen immer mehrere Parteien zusammen. Und dieses Zusammenagieren, das kann man irgendwie noch besser gestalten, weil da geht es natürlich auch um Zeit. Bei Baugenehmigungsverfahren, Bauleitplanverfahren haben Sie erwähnt, das ist ja noch viel schlimmer. Das sind echter Zeittreiber, nicht? Und Zeit ist Geld. Wenn Sie 1 Monat länger für eine Baugenehmigung brauchen, dann kostet das mehr als die ganze Baugenehmigungsgebühr. Da muss man sich fragen, wie wichtig ist die Frage, die man am Ende bei der kleinsten Schraube noch verbringt, ist sie das wert, dass es 1 Monat länger braucht? Also das Thema Kosten und dass man da ein Preisschild dran hat, das hilft, das einfach mal sichtbar zu machen, das auch ein bisschen gegeneinander zu wägen. Was ist eigentlich mehr wert? Kommt es nicht häufig mehr aufs Tempo an? Kann ich auch darauf verzichten, auf das letzte Stück an Perfektion einer Baugenehmigung?
Sie haben da verschiedene Stellschrauben, die Sie auch erwähnt haben oder die man in dem Papier lesen kann. Welche sind zentral? Ist es die Reduktion von Komfortstandards? Ist es eine Prozessoptimierung oder ist es das Orientieren an Beispielprojekten?
Es ist alles zusammen. Zunächst mal beginnt es mit den Standards. Wir haben uns die angesehen. Die wir uns in unserer Initiative angesehen haben. Das ist eine, würde ich mal als so eine erste Sichtungnahme sehen. Die haben wir ja mal bewerten lassen. Gibt es ein Institut in Schleswig-Holstein, die haben sich sehr auf das Thema Baukosten kapriziert. Herr Professor Wahlberg, den haben wir gebeten, die Standards, die wir da identifiziert haben, auch mal zu bewerten. Das sind roundabout 600 Euro. Das ist schon ein ganz schöner Happen. Also das war das Thema Standards. Wenn ich auf die Prozesse gucke und die Verfahren, dann geht es in erster Linie um Zeit, die ich einsparen kann. Und auch das haben wir mal kostenmäßig bewerten lassen und kommen da auf eine Größenordnung von ungefähr 400 Euro. So, und wenn Sie fragen, was bringt am allermeisten, dann würde ich mal sagen, Verzicht weglassen, sparsam sein, effizient sein, Low-Tech. Ne? Das sind alles Themen, die wir eigentlich fachlich, glaube ich, ganz gut drauf haben, aber eben nicht immer umsetzen. Die bringen richtig Geld. Also 1.000 Euro haben wir geschätzt. Nicht? Wenn man es alles zusammenzählt, könnte es sogar das Doppelte sein, aber das überschneidet sich natürlich. Aber wir wollen ja eine vernünftige Auswahl treffen. Deswegen glaube ich, 1.000 Euro sind da erreichbar. Ja, und das Thema Pilotierung spielt genauso eine Rolle. Das klingt ja sehr theoretisch. Und am Ende kommt es aber auf die Praxis an. Wir brauchen ja Veränderungen im Verhalten. Ne? Und dafür ist so eine Pilotierung total wichtig. Einerseits, um zu beweisen, dass es funktioniert, und dann aber auch, um die andere Arbeitsweise, andere Zusammenarbeit auch ein bisschen einzumassieren. Es hat eben auch was damit zu tun, dass man, wenn man was ändert, dann muss man es halt auch gemeinsam probieren.
Patrick, wenn du hörst jetzt die Möglichkeiten, die hier so in einer Minute, glaube ich, war es, erklärt werden, wie man so, wenn ich summiere, 1.000 Euro am Quadratmeter sparen kann, 2.000 Euro sparen kann, was sagst du zu diesen Zahlen?
Mir gefällt es sehr gut, was da im Hamburg Standard ausgearbeitet worden ist und auch die Beispiele, was bringt wie viel Geld. Das kann eine Richtschnur geben, in welche Richtung es Sinn macht, weiterzuarbeiten. Und was mir auch gut gefällt, Sie haben in der OIB-Konferenz oder sei es am Land, wo wir dann bei einigen Themen auch verwiesen wurden auf europäische Gesetzgebung, Vorgaben und so weiter. Und da hilft uns natürlich so etwas, wenn das in Hamburg funktioniert und das ist eine europäische Vorgabe, dann wird es in Tirol auch funktionieren. Also insofern helfen uns solche Projekte und vor allem der Hamburg-Standard in unserer politischen Diskussion schon sehr weiter. Und was mir extrem gut gefällt, dass man eben Bauteams beachtet hat. Also das ist ein Thema, das wir auch schon länger ansprechen, dass natürlich die Kombination, die Zusammenarbeit, die bessere Kooperation zwischen Planung und Ausführung hat natürlich schon ein Potenzial, das auch einen Charme hat, gell? Man, früher haben ja die Baumeister aus einer Hand geplant und gebaut. Das hat natürlich Vorteile gehabt. Das hat sich dann wieder aufgehört. Und wir werden in Zukunft einen Weg finden müssen, wie man wieder gemeinsam enger zusammenarbeitet und ein Projekt umsetzt mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen. Das bringt sicher sehr viel an Effizienz und auch an Kostenersparnis, ohne dass man jetzt auf Qualität oder auf irgendwelche technischen wichtigen Standards verzichten muss.
Ich finde das mit den Bauteams eben auch total wichtig. Wenn ich heute auf konventionelle Projektentwicklung gucke, dann mache ich die Dinge ja gewissermaßen zweimal. Ich lasse erstmal den Architekten einen Plan machen und dann lasse ich den Unternehmer nochmal einen machen, der zwar den Architektenplan zur Grundlage hat, aber ihn aus einem anderen Blickwinkel nochmal anschaut. Ich habe gewissermaßen zwei Prozesse hintereinander. Wenn ich das zusammenlegen kann und gewissermaßen auch die Ideen zusammenbringen kann, das ist echt super.
Ich wollte einen Schritt weitergehen, dieses Zusammenarbeiten von Planenden, von Ausführenden, von Architekten. Wenn man sieht, wer diesen Hamburg-Standard entwickelt hat, dann waren ja das sehr, sehr viele Personen aus den verschiedensten Gewerken. Herr Munzke, wie ist man auf die Idee gekommen, diese breite Tragfähigkeit zusammenzubringen und war es hier einfach oder schwierig, den gemeinsamen Nenner zu finden?
Ich glaube, das war eine super Idee von meiner Chefin Frau Palm, meine Bausenatorin. Man muss ja ein bisschen zum Hintergrund wissen, dass wir in Hamburg ja schon eine sehr enge Kooperation mit unseren Verbänden haben. Wir haben ein Bündnis für das Wohnen, wir haben einen Vertrag mit den Bezirksämtern. Die Institutionen sind super eingebunden. Wir haben aber eben auch gewissermaßen zum Zeitpunkt der Krise festgestellt, dass dann doch alle anfangen, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Und das bringt einen am Ende keinen Zentimeter weiter. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wie könnte man denn das machen? Jetzt picken wir uns mal nicht die Verbände raus, sondern wir suchen uns mal die Personen, von denen wir uns was versprechen, dass sie hier wirklich einen Beitrag leisten können, die auch was Intrinsisches mitbringen und auch Lust haben hier in so eine Initiative für die Wirkung, aber im Grunde genommen kostenfrei, da auch mal an was zu arbeiten. Ich glaube, das war auch ein Schlüssel für diese Initiative, dass wir mal die übliche Diskussion, die sich drumherum entwickelt, auch mal rausgehalten haben und diesen Akteuren auch einen Raum gegeben haben für ihre Ideen.
War das schwierig, bei den Beteiligten das Verständnis dafür zu erwirken?
Ich habe es wahrgenommen, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die in die gleiche Richtung gedacht haben und eigentlich nur auf den Moment gewartet haben, dass man mal zusammenkommt. Es war dann am Ende wahnsinns leicht. Da sagen auch immer alle Leute, dass der Hamburg Standard irgendwie so ein super Branding wäre, ne? Dass das irgendwie tolle Werbung sei. Das kann ich also überhaupt nicht bestätigen. Also ich reise natürlich durch die Lande und berichte über den Hamburg Standard, aber wir machen eigentlich keine Werbung dafür. Der spricht für sich selbst. So ist es eben nicht. Das sind Experten, die daran mitgemacht haben. Die haben sich eine gute Lösung gemeinsam überlegt und das versteht jeder.
Patrick, jetzt ist das für uns eigentlich ein idealtypisches Vorgehen, das man sich ja eigentlich schwer vorstellen kann, wenn man so in unsere Realitäten blickt. Wir haben ja doch sehr oft behördenseitig Ideen, die von Behörden allein entwickelt werden. Dann haben wir Ideen, die rein aus der Bauwirtschaft oder aus der Architektenkammer kommen. Wie kannst du dir das in unseren Regionen, so eine Vernetzung und Zusammenarbeit, vorstellen?
Na, ich glaube, dass das bei uns schon auch möglich wäre. Wir haben schon einen recht guten Austausch mit dem Land, auch wenn es um technische Bauvorschriften und wenn es um neue Landesgesetze geht, haben wir schon einen recht einen guten Austausch. Es braucht vielleicht einen Schritt mehr. Also man müsste einfach ein bisschen mutiger herangehen, weil, wie es der Herr Munzka sehr schön beschrieben hat, denn ursprünglich waren es 10 Seiten, jetzt sind es 20 Seiten, wir haben ursprünglich 4 Behörden gehabt, jetzt sind es 10. Bei uns entwickelt sich das Ganze ja sehr ähnlich, also in eine ähnliche Richtung. Es wird immer mehr. Und man, bei jeder Gesetzesnovellierung setzt man einfach die Erfahrungen, die man in der letzten Periode gemacht hat oder seit der Veränderung, steckt man wieder in das Gesetz rein. Und das geht eine gewisse Zeit lang. Nur jetzt, glaube ich, haben wir den Bogen überspannt. Jetzt wäre es an der Zeit, dass man die eine oder andere Vorschrift oder die eine oder andere gesetzliche Regelung einfach aufhebt und sagt, ah, stopp, jetzt machen wir einen Neustart und versuchen wirklich nur das vorzugeben, wo es tatsächlich wichtig ist. Das Thema der Produktivität bei unserem Bau, wo wir uns selber an der Nase nehmen und sagen, wir müssen produktiver werden. Wir sind eines der einzigen Branchen, die es nicht schafft, die Produktivität zu heben. Wenn wir da vergleichen mit den skandinavischen Ländern, die sind da wesentlich besser. Und ein Grund dafür liegt darin, dass die halt nicht so detailliert vorschreiben, wie man den Weg anzugehen hat, bis ein Gebäude fertig ist, sondern die definieren mehr die Ziele und lassen den Weg offen. Vielleicht ist das ein Thema, über das man auch in Österreich wieder mehr diskutieren muss. Wir investieren sehr viel Geld in die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Wir haben top qualifiziertes Personal, sei es auf technischer oder auf Fachpersonalebene. Und dann gehen wir her und schreiben ihnen jeden Schritt vor, den sie tun müssen. Das bedeutet, ich nehme denen jegliche Kompetenz, weil sie müssen nur mehr Normen auswendig lernen und erfüllen. Unsere Mitarbeiter verwenden den größten Teil ihrer Zeit im Planungsbüro damit, irgendwelche Normen und Richtlinien zu erfüllen. Und das lenkt ja mehr ab von der eigentlichen Aufgabe, als es Sinn macht. Da haben wir es einfach übertrieben und haben das überzogen. Ich weiß schon, da sind wir immer im Diskurs mit jeder Techniker, will am liebsten vorgeschrieben haben, wie er das machen kann, weil dann geht da kein Risiko ein. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen weg von dem Gedanken, schreibt uns alles vor bis ins kleinste Detail. Wir müssen Ziele vorgeben und ein bisschen den Spielraum offen lassen für mehr Innovationen und mehr Effizienz. Und dann steigt auch wieder die Produktivität, da bin ich überzeugt. Und das ist ja auch motivierend für die Mitarbeiter, wenn ich selber ein bisschen entscheiden kann, in welche Richtung kann ich mir Gedanken machen, um diese Aufgabe, dieses Ziel besser und effizienter zu lösen. Im Moment können wir das nicht, weil wir einfach zu sehr Normen und Vorschriften gesteuert sind.
Herr Weber spricht mir aus der Seele. Also diese Wegoffenheit, die sehe ich auch als zentral. Wenn ich nur mal dieses Thema Klimaschutz, es ist ja überhaupt keine Frage, dass das ein super zentrales Thema ist und dass wir uns das vornehmen müssen. Die Hamburger haben jetzt gerade abgestimmt, dass wir das nochmal 5 Jahre vorziehen. Also unser Null-Emissionsziel ist also 2040 und nicht 2050, wie die EU sagt. Also richtig Tempo. Aber wenn ich mir die Vorgaben angucke, dann passen die dazu nicht. Die sagen mir alle, dass die Gebäude, die im Wesentlichen ziemlich brauchbar gedämmt sind in Deutschland, dass ich die aber immer noch besser machen muss. Und wir sind also definitiv am Grenznutzen. Das, was ich da noch investiere, das zeugt eine höhere CO2-Last, als ich da je wieder raushole. So, nicht? Ich muss umdenken, ich muss die Wärmeversorgung, die Karbonisierung. Damit bringe ich da Tempo rein. Da habe ich eine Technik, mit der ich auch wirklich beschleunigen kann, weil da ist ja eine Industrie hinter. Das umzusetzen geht blitzschnell. Aber wenn ich jedes Gebäude einzeln anfassen muss, wenn ich überall nochmal mehr Dämmung draufpacken muss, unabhängig davon, wie lange das hält am Ende, nicht? Da erzeuge ich erstmal ordentlich CO2, bevor ich da irgendwann über die Betriebsphase wieder was reinhole. Also da müssen wir definitiv umdenken.
Ich möchte ein bisschen in die Kernpunkte kommen, damit man das Thema Hamburger Standard, das doch für viele auch noch neu ist und bei unserer Hörerschaft, ein Kernpunkt ist Schallschutz. Da gibt es Mindeststandards statt freiwilliger Übererfüllung. Aber was heißt das in der Praxis? Und wenn wir da im Wohnbau sprechen, wie kommuniziert man das dann auch den Käufern oder Mietern?
Der Schallschutz ist eigentlich ein super Beispiel. Ich hatte erstmal schon das Wort Schutz im Namen. Das muss was Gutes sein. Muss man wissen, dass der Schallschutz, den wir in Deutschland haben, ich nehme mal an, der bei Ihnen ist, der dürfte etwa auf dem gleichen Niveau sein, der Mindestschallschutz, den wir auch gesetzlich vorgeben. Da würde ich mal sagen, dass der beste ist, den es in Europa gibt. In Europa der beste ist, dürfte er wahrscheinlich auch weltweit der beste sein. So, und jetzt, wie verhalten wir uns? Das ist Mindestschallschutz, das hört sich schon mal an. Das kann man besser machen, nicht? Und dann legt man nochmal ordentlich was drauf. Dann macht man also besonders guten Schallschutz. Ja, und wenn man die Hülle immer dichter macht, dann hört man nichts mehr. Man hört dann auch irgendwann die Vögel nicht mehr. Aber was man hört, sind die Geräusche im Haus. Dann hört man den Wasserhahn, dann hört man die Lüftung, dann hört man den Aufzug. Jede Kleinigkeit fängt einen an zu nerven. Und die Kette kann man noch weiterspinnen. ein super gut gedämmtes Haus, wo dann auch die Wasserleitungen gedämmt sind, das erwärmt sich, dann habe ich am Ende ein Hygieneproblem mit dem Trinkwasser, nicht? Das ist eine Verkettung von Anforderungen, die immer weiter von unten links nach oben rechts gehen, immer höher, ne, immer mehr. Ohne, das ist meine These, ohne dass es besser wird. Es wird eher schlechter. Denn man muss ja auch mal drauf gucken, wozu führt es. Ne? Führt ja zu deutlich dickeren Wänden, deutlich dickeren Decken. Ne? Das ist alles CO2, was wir da verbrauchen. Und es kostet am Ende kostet Platz. Ne? Wenn ein Gebäude in der Stadt limitierten Raum hat, dann ist jeder Quadratmeter, den ich am Ende in die Wand stecke oder in die Decke stecke, ist ein verlorener Meter. Nicht? Das geht alles auf die Nutzfläche. Insofern, wunderschönes Beispiel dafür, ne? Wie Kosten wirken.
Wenn ich hier kurz auf meine Unterlagen schauen darf, da ist das Thema Schallschutz gewesen und Sie kommen vom Schallschutz, das ist jetzt mir nicht gleich geläufig gewesen, auf die Wandaufbauten, Wandstärken natürlich und das noch in der innenstädtischen Bausituation auf die Probleme, die das bringt. Patrick, im nächsten Schritt ist Herr Munzke darauf eingegangen, auf die Haustechnik und die Ausstattung, die ja dadurch wieder steigt, wie wir dieses Wasserleitungsbeispiel jetzt gehört haben. Die Rückkehr zu funktionalen Standards, was kann das auch bei uns in Tirol heißen? Und was kann man weglassen, ohne dass man es wirklich als Rückschritt wahrnimmt?
Ich glaube, wir können inzwischen sehr viele Sachen weglassen. Ich meine, im Grunde ist das Prinzip, je einfacher und je weniger Bauteile, desto günstiger die Errichtungskosten und desto besser auch fürs Klima. Das hat der Munzke auch schon im Prinzip ähnlich beschrieben. Und gerade wenn du die Haustechnik ansprichst, also in der Haustechnik haben wir es sicher inzwischen maßlos übertrieben, wenn es teilweise in Regionen in Tirol eigentlich fast gar nicht mehr möglich ist, eine Wohnanlage ohne kontrollierte Wohnraumlüftung zu errichten, egal ob ich es will oder nicht, dann haben wir es vielleicht überzogen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann zum Beispiel ohne weiteres Sinn machen, nur die Entscheidung sollte in den meisten Teilen doch freiwillig fallen. Eine normgemäße Auslegung einer Heizung ist in der Regel, wenn man das über eine Simulation berechnet, um mindestens 25-30% Grasausklick. Das verursacht Kosten, nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Betrieb, die einfach sinnlos sein. Ich brauche keine überdimensionierte Heizung, nur weil irgendeine Norm diese Daten vorgibt. Gell? Und wir müssen den Umweg finden, immer über Gebäudesimulationen, wo wir wieder Geld in die Hand nehmen müssen, das bei vielen Gebäuden ja auch Sinn macht. Und vor allem, wenn ich mir dann das Heizsystem runterfahren kann oder das Kühlsystem runterfahren kann, macht das schon Sinn. Nur jetzt müssen wir schon, dass wir eine vernünftige Lösung finden, an den Normen vorbei eine Simulation eines Gebäudes machen. Das ist für mich so ungefähr das beste Beispiel. Wir haben es übertrieben. Das ist ein Potenzial, das auch die Zukunftsagentur Bau in ihren Bauen außerhalb der Norm als Beispiel anführt, wo sicher ein großer Hebel bei den Kosten und einfach sinnlosen Investitionen senken könnte.
Herr Munzke, wir sprechen hier von großartigen Ideen aus Hamburg. Ich finde es immer ganz gut, wenn man in so einem Gespräch auf ein Praxisbeispiel eingehen kann. Und Sie haben ja diese Beispiele auch schon für sich da. Können Sie uns da Umsetzung beschreiben?
Ja, zunächst ist es ja so, dass wir unseren Hamburg-Standard zurzeit testen. Wir haben lauter Piloten aufgesetzt. Wir haben ein zentrales Quartier in der Stadt, in Wilhelmsburg. Da haben wir seit 19 Projekte, bei denen wir den Hamburg-Standard ausprobieren wollen. Manche waren schon ein bisschen fortgeschritten. Insofern verspreche ich mir da auch nicht den ganz großen Kostenerfolg. Aber eben die allermeisten, da haben wir wirklich von der Phase 0 angefangen. Und in den Bezirksämtern machen wir das genauso in Hamburg. Da haben wir 13 weitere Projekte. Zwei Projekte haben wir ganz konkret schon begonnen, als wir den Hamburg-Standard entwickelt haben. Zwei Baugenossenschaften dabei gewesen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt gerade zwei Projekte am Laufen. Die würden wir jetzt gerne starten. Das würden wir gleich von Anfang an, würden wir gleich ausprobieren wollen. Ein Quartier, Morellenquartier ist so eins. Da ist ganz viel am Thema auf Weglassen und Low-Tech versucht worden, auch an der Realität. Da finden Sie ganz wenige Fenstertypen. Es ist eine schöne, kompakte Bauweise, vorgestellte Balkone, also nicht gewissermaßen angehängt ans Gebäude. Sie sehen das im Gebäude an, aber es ist eine qualitativ hochwertig. Es hat so eine Riemchenfassade. Es ist auch eine gute städtebauliche Lösung geworden, aber am Ende kostet sie halt 3.000 Euro der Quadratmeter Wohnfläche. Das ist da gelungen und das hat einerseits mit den Standards was zu tun, aber eben auch mit diesen Prozessthemen. Gerade das Thema Bauteams haben wir da ausprobiert und wir haben aber auch brutal Dinge weggelassen. Das Ding hat zum Beispiel keine Tiefgarage. Wir haben da eine blaue Lösung gefunden, wie wir das mit den Stellplätzen lösen. Hat aber auch damit zu gucken, ganz genau zu gucken, wie viel brauche ich denn da wirklich. Das ist eine Erkenntnis bei uns. Wir haben jetzt in Hamburg die Stellplatzvorgabe aufgegeben in der Stadt fürs Wohnen. weil wir das gewissermaßen dem Wohnen immer aufgebürdet haben. Wir haben ganz viele leerstehende Garagen gebaut, die auch heute noch leer stehen, aber alles auf Kosten des Wohnens. Nicht? Das muss eine eigene Wirtschaft sein. Am Ende muss ich das selbst rechnen, eine Garage zu bauen. Ich brauche ein Wohnungsbauunternehmen und ich brauche ein Unternehmen, das Parkplätze baut, die dann auch vermietbar sind. Aber wenn ich das einem aufbürde, dann wird das Wohnen teuer. Das ist ein schönes Beispiel daran, wo man was dran drehen kann am Thema Kosten.
Du hast gerade gesehen, Patrick Weber hört 3.000 Euro und wird schon nervös. Wir wissen, dass Hamburg nicht Tirol ist und wir auch andere Gegebenheiten bei uns haben. Trotzdem sind diese Beispiele, die sehr greifbar sind, für uns schon gute Beispiele. Was ist denn deiner Meinung nach hier gut übertragbar, Patrick Weber?
Also das Beispiel, das wir auch schon angesprochen haben, es wird im Laufe der Jahre dem Wohnbau immer mehr umgehängt. Gell? Wir müssen die Spielplätze errichten, wir müssen die Parkplätze errichten, das wird alles dem Wohnen umgehängt. Jetzt mit der Umsetzung der neuen EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie muss ich dann 2 Stellplätze pro Wohnung errichten. Ich muss dann die ganzen Tiefgaragenstellplätze auch noch vorbereiten, also direkt mit Verkabelung und EDV-Verkabelung für die Elektromobilität. Das bedeutet, die öffentliche Hand hängt den Wohnungskäufer immer mehr Kosten um. Und genau das, was wir auch gesehen haben, wenn wir die Kosten untersucht haben, wir vergraben brutal viel Kosten. Das sieht man auch im Hamburg-Standard. Die Zahlen gefallen mir sehr gut. An den Kosten der Tiefgarage, das ist eines der größten Kostentreiber, ist alles, was wir in der Tiefgarage vergraben. Und wenn wir jetzt in die Lage kommen, dass wir in Tirol die Vorgaben der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie umsetzen müssen, dann kommen wir genau in die Situation, dass wir 2 Fahrradabstellplätze, derzeit in Tirol sind es 3 Quadratmeter pro Wohnung, barrierefrei erschlossen, in jeder Wohnanlage errichten müssen. Das sind einfach Kosten, die sich mit sehr hohen Beträgen zu Buche schlagen, dass man wirklich einmal hinterfragen könnte. Ist der Wohnungskäufer tatsächlich dafür zuständig, dass er einen Platz schafft für Autos, vor allem im städtischen oder im urbanen Bereich, wo der öffentliche Verkehrsversorgung eigentlich auch gut herzunehmen ist? Da braucht man sicher auch Alternativen, leistbares Wohnen. Wenn ich eine Unterkellerung mir sparen kann, dann spare ich am meisten, wenn ich jetzt die technischen Systematiker anschaue, im Hamburg-Standard, dann ist das, wenn ich mich recht erinnere, der größte Faktor, alles, was man unterirdisch errichten muss, bringt das größte Einsparungspotenzial, nicht nur an einmaligen Kosten, ich muss ja betreiben und warten natürlich auch, die größte Kostenersparnis, was die technischen Dinge anbelangt.
Eine Frage dazu, die Logik des Hamburg-Standards, die scheint uns sehr klar. Hat es auch Stimmen gegeben, kritische Stimmen, die gesagt haben, man baut weniger qualitativ, man vergönnt den Wohnungsbewohnern weniger, oder war das nie ein Thema, dass es auch kritische Stimmen zur Senkung dieser überzogenen Standards kommt, oder ist das unisono toll angenommen worden?
Sie können darauf wetten, dass es diese kritischen Stimmen gibt. Wir haben ja gerade so in den 70er, 80er Jahren sehr viel Wohnungsbau gebaut. Da spielte Effizienz, Kostensparen auch schon mal eine sehr große Rolle. Wir sind heute mit den Ergebnissen, auch mit den städtebaulichen Ergebnissen, nicht immer zufrieden. Und dieser Ruf schallt uns nach. Also wir werden gewissermaßen an den Taten der Vergangenheit gemessen in der Öffentlichkeit. Das ist immer gut, wenn man gemessen wird. Aber ich meine, dass es hier nicht um Qualitätsabstriche geht. Schon gar nicht beim Städtebau, auch nicht bei der Sicherheit. Wir ändern keine einzige Vorschrift, die es irgendwie unsicherer macht, das Bauen, oder die Qualität verschlechtert. Aber was wir erreichen wollen, dass man halt jede Entscheidung selbst wägt und auch entscheidet. Wenn man sich dieses Dreieck anguckt, ne? Wenn ich ein Projekt mache, dann kommt es einmal auf die Zeit an, es kommt die Kosten an und die Qualität. So, und anstelle der Qualität haben wir die anerkannten Regeln der Technik gesetzt. Nicht? Das ist gewissermaßen so eine Automatik. Da stehen jetzt irgendwie 1.000 Normen, die müssen die jetzt beachten. Und die denken gar nicht mehr darüber nach, ob das eigentlich erforderlich ist, ob das sinnvoll ist, ob das effizient ist. So, und wir müssen wieder darin zu kommen, an dieser Stelle wieder eine Entscheidung zu rücken, eine Qualitätsentscheidung. Das wäre für mich der Schlüssel. Sie müssen sich verstehen, ständigen, glaube ich. Das ist nichts, was irgendwie der Bauunternehmer alleine macht, sondern wir brauchen eben die anderen Akteure, wir brauchen die Stadt, das Land und auch die Planerschaft. Wir haben hart darum gerungen, nicht? Gerade um Gestaltthemen mit unserer Architektenkammer, die ja eben auch mit Teil der Initiative ist, die das aber definitiv unterstützt. Die sind ja froh, ne? Die haben ja das Thema Gebäudetyp E hier in Deutschland sehr getrieben. Genau unter diesem Aspekt, dass der Architekt so ein Stück ohnmächtig geworden ist. Er hat so viele Dinge, die er zu erfüllen hat, dass das, was er eigentlich machen will, ein schönes Haus bauen, dazu kommt er am Ende nicht mehr.
Patrick, ich möchte jetzt zum Schluss dieses Gesprächs kommen. Ich vergleiche wieder Hamburg mit Tirol. Wenn du jetzt idealtypisch siehst, wir haben heute dann noch eine Diskussion mit der Politik, mit anderen Unternehmen, mit Planern, mit Architekten. Was wäre denn dein Wunsch, dass man aus diesem Vortrag von Herrn Munzke und aus dem Hamburger Baustand für Tirol ableitet? Und welchen Prozess würdest du morgen gerne damit starten?
Schön wäre es, wenn wir in Tirol einen Standard hätten, der es einfach einfacher und schneller möglich macht, sowohl in der Planung als auch in der Genehmigung und in der Umsetzung, einen Wohnbau einfacher zu errichten und schneller. Und wenn wir das dann in Tirol vielleicht noch kombinieren könnten mit interessanten Finanzierungsmodellen und vielleicht Abschreibungsmöglichkeiten, dann glaube ich, könnte man recht schnell, effizient wieder für viel mehr Menschen in Tirol leistbaren Wohnraum schaffen.
Herr Munzke, Sie haben gerade den Wunsch des Landesinnungsmeister Patrick Weber gehört. Wenn ich Sie um einen Tipp bitten darf noch, wie würden Sie den Tiroler verantwortlich empfehlen, an dieses Thema heranzugehen, damit so etwas Spannendes rauskommen kann, wie es bei Ihnen im Hamburger Standard herausgekommen ist?
Ich glaube, wir müssen das Verständnis haben, dass wir alle das gleiche Problem haben. In Deutschland, in Österreich und ich glaube in ganz Europa, ne, dass wir wieder bezahlbar bauen. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten an dem Thema. So wie es einfach Hamburg gibt oder einfach bauen in Berlin. All lauter Brandings irgendwie für das Thema wieder mal auch auf ausreichende Standards zu kommen. So kann es dann vielleicht auch einfach Tirol heißen, nicht? Ich lerne gerne von den anderen. Wir planen zum Beispiel zurzeit mit dem Bund zusammen alle Länder in Deutschland eine Internetseite, die dieses Wissen zusammenträgt. Das würde ich auch gerne mit dem europäischen Ausland zusammen machen. Auch die Europäische Kommission interessiert sich ja. Sie hat einen Wohnungsbaukommissar eingerichtet, ganz neu, der sich eben auch mit dieser Krise beschäftigt. Wir haben ein gemeinsames Anliegen und dieses sich zusammentun und doch ein bisschen voneinander lernen. Wir haben ja von Ihnen auch was zu lernen. Ich glaube, Sie haben die besten Wärmepumpen, die es gibt. Und sicher noch das eine oder andere auch. Also da würde ich mich drauf freuen.
Das klingt interessant. Das war ein hochinteressantes Gespräch. Danke, Herr Munzke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns nach Tirol zu kommen. Wir haben jetzt dann noch einen gemeinsamen Nachmittag zum Austausch und für einen Vortrag. Patrick, danke dir im Namen aller am Bau und an der Bauwirtschaft Interessierten, dass du immer diese Initiativen ergreifst, so interessante Gesprächspartner zu uns zu holen und uns hier jetzt ein bisschen am Hamburger Wissen mitnaschen lässt. Dankeschön für die Zeit. Und ich möchte noch einen Satz, den hat ein Architekt einmal erwähnt, bei einer Diskussion, wo es um sehr Ähnliches gegangen ist. Vielleicht ist das ein Satz, wir haben ein bisschen verlernt, den Golf zu bauen. Wir sollten uns darauf besinnen, dass der Golf ein gutes Auto war. Und damit schließe ich und danke für die Zeit.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche.